Freust du dich über Jesus? So habe ich heute mein Thema genannt. Ja, Weihnachten ist ein Fest der Freude. Ich meine, wir sehen es ja schon an unserem Leitvers. Die Engel sagen, ich verkünde euch eine große Freude. Und wenn die Engel schon sagen, eine große Freude, dann ist das eine große Freude. Wir setzen gerade in dieser Zeit ja alles dran, um unseren Familienangehörigen Geschenke zu machen und sie dadurch zu erfreuen. Wir freuen uns auch, wenn wir beschenkt werden. Wir freuen uns an der Gemeinschaft mit unseren Lieben und wir nehmen uns dafür Zeit und genießen diese Familienatmosphäre. Ja, und wir freuen uns auch, dass Gott uns allen Grund der Freude gibt. Und darum soll es gehen. Weil Freude ist nicht gleich Freude. Es gibt kurze Freuden, es gibt langanhaltende Freuden, gibt es noch eine Steigerung? Es gibt ewige Freuden, genau. So eine kurze Freude wäre zum Beispiel ein Feuerwerk, ja, wo einige sich vielleicht schon lange darauf freuen und auch bereit sind, viel Geld auszugeben und dann kommt der Tag, da wird das Feuerwerk gezündet und der ganze Himmel ist so schön und es ist wirklich eine Freude, aber in ein paar Minuten sieht es wieder so aus wie vorher und die Freude ebbt dann ab. Ja, so eine kurze Freude kann auch so eine Tüte mit Süßigkeiten sein. Manchmal hält sie einige Wochen, manchmal nur einige Stunden, danach kommen die Bauchschmerzen, richtig? Eine langanhaltende Freude ist zum Beispiel ein von Gott geschenkter Ehepartner oder Kinder, die man für ein langes Leben hat und an dem man sich jeden Tag freut. Ist auch von etwas von Gott geschenktes, eine langanhaltende Freude oder jetzt auch die Glaubensgeschwister, die Gott einen an die Seite stellt. Eine langanhaltende Freude. Und ewige Freuden sind der Friede mit Gott, das ewige Leben und die ewige Gemeinschaft mit Jesus Christus und die ewige Gemeinschaft mit den Erwählten. Weil das wird nie aufhören. Nun, welche Art der Freude bestimmt uns jetzt heute, aktuell? Das sollte die Frage sein. Welche Freude bestimmt mich gerade heute an Weihnachten? Ist es lediglich eine kurzzeitige Freude, die heute ein Großteil der Menschheit feiert? Eine Freude, die sich nur auf die Geschenke, nur auf ein schönes Essen, nur auf ein Fest, eine Feier beschränkt? Oder ist es vielleicht eine langanhaltende Freude, zum Beispiel über eine intakte Familie, die wir jetzt auch so in diesen Tagen so vielleicht noch mehr wahrnehmen? Das sind schon deutlich weniger Menschen, die diese Freude so haben, gerade heutzutage. Viele Christen würden heute aber auch betonen, dass es gerade an Weihnachten allein die Freude an Jesu Geburt sein soll. Alles andere lenkt ab. Und ich wage jetzt mal eine Behauptung, dass wenn Menschen Jesus im Evangelium wirklich begegnet sind und die Freude der Errettung erlebt haben, alle drei Arten der Freude vergönnt sind. Wenn wir die Freude an Jesus und durch die Errettung erfahren haben, dann schenkt uns Gott auch gerne alle anderen Freuden. Eine langanhaltende Freude, die ich schon betont habe. Und auch die kurzzeitigen Freuden schenkt er uns gerne. Und ich möchte einfach uns einfach nur exemplarisch drei Bibelstellen vorhalten, die gerade so die ganzen verschiedenen Bereiche uns kurz vorhalten. Natürlich sind die Bibelstellen einfach aus einem größeren Zusammenhang, aber trotzdem möchte ich sie euch mal vorhalten. Die erste Stelle ist aus 1. Timotheus 6,17. Da richtet Paulus seinen Appell an diejenigen, die viel Geld haben und die reich sind. Da heißt es, schärfe denen, die es in der Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Ja, jetzt sehen wir die Stelle, Gott möchte, dass wir an den alltäglichen Dingen Freude haben. Nur Paulus sagt an Timotheus, sag es gerade den Reichen, wenn sie sich das selbst nehmen, dann ist das eine sehr wackelige Angelegenheit. Wenn sie sich das von Gott schenken lassen, dann darf diese Freude auch wirklich sein. Warum? Weil sich der Dank dann auch an Gott richten wird. Aber Gott will, dass wir uns an diesen alltäglichen Dingen freuen. Die zweite Stelle, 1. Thessalonicher 3, Vers 9. Wir wissen gar nicht, wie wir unserem Gott für euch danken, sagt Paulus, wie wir unseren Gott für euch danken sollen, so groß ist die Freude, die uns jedes Mal erfüllt, wenn wir im Gebet an euch denken. Diese Freude an den Glaubensgeschwistern, diese langanhaltende Freude, betont er hier. Und es ist nur eine Stelle von ganz vielen, wo Paulus genau diesen Punkt betont, wie sehr er sich freut über diese Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern und wie ihn das trägt. Und die dritte Stelle aus Psalm 16, 11, wohlgemerkt noch vor Jesu Geburt, und trotzdem spricht hier David schon über Christus. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle, ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Und wir werden das auch immer wieder feststellen, wenn wir die Psalmen lesen, dass David im Geiste schon Christus gesehen hat. Und er sagt, wenn ich bei dir bin, wenn ich in deiner Nähe bin, dann bin ich erfüllt von Freude. Das heißt hier, du gibst Freude in Fülle. Dieser Begriff heißt, da geht nichts mehr drüber. Das ist das Vollmaß an Freude, das wir bei Gott, bei Christus finden. Und weil die Freude an Jesus Christus die Quelle zu allen anderen gottgegebenen Freuden ist, werden wir uns heute die Menschen vor Augen führen, die sich um das Jahr Null, hört sich interessant an, ne? Die sich um das Jahr Null herum an Jesus gefreut haben. Der erste Punkt, ich habe drei Punkte, lautet Menschen, die sich an Jesus freuten. Schon gleich zu Beginn des Lukas-Evangeliums, ihr könnt gerne Lukas 1 aufschlagen, wir werden uns heute hauptsächlich in Lukas 1 und 2 aufhalten. Schon gleich zu Beginn des Lukas-Evangeliums wird uns nämlich berichtet, dass Maria nach der Ankündigung des Engels über die Geburt Jesu Elisabeth besuchte. Und dort heißt es in Lukas 1, die Verse 41 bis 44, lesen wir uns jetzt, Lukas 1, 41 bis 44. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du bist die gesegnetste aller Frauen und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Wer freut sich hier an Jesus? Interessant, ne? Ein ungeborenes Kind freut sich über Jesus. Also Johannes der Täufer, um den ging es jetzt hier, der noch nicht geboren war, freute sich schon im Leib der Elisabeth über den noch nicht geborenen Jesus. Und durch diese Beschreibung wird deutlich, dass es eine ganz besondere Freude ist, keine so alltägliche Freude. Und auch bei Elisabeth hören wir ja in ihrer Formulierung, dass sie vor Freude wirklich sprudelt, vor Begeisterung. Und gleich darauf reagiert Maria mit diesem herrlichen Lobpreis, den wir jetzt schon in der Lesung hörten, und ich möchte nochmal den Vers 46 wiederholen. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn, mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Auch bei Maria sehen wir, dass es keine oberflächliche Freude war, nicht so einfach so eine Gemütsregung, sondern kurzzeitige Begeisterung. Sie betont, dass ihr Jubel von ganzem Herzen kommt und dass es der Geist ist, der sie so jubeln lässt. Das ist ganz Tiefes, Erfüllendes. Gehen wir zu den nächsten Menschen, die uns hier vorgestellt werden, zu den Hirten. Nachdem die Engel diese herrliche Botschaft über die Geburt Jesu verkündet hatten, habt ihr ja gestern schön dargestellt, hier in dem Krippenspiel, gingen sie sofort nach Bethlehem. Und als sie Jesus dort sahen, lesen wir jetzt in Lukas 2, die Verse 17 und den Vers 20, heißt es, nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Die Hirten, die waren so von Freude erfüllt, nachdem sie Jesus dort gesehen hatten, dass sie jeden auf der Straße davon berichten mussten. Und jauchzend sind sie dann zurückgekehrt zu ihren Herden. Und als Jesus dann am achten Tag im Tempel beschnitten wurde, wird uns von einem Simeon berichtet. Ein alter Mann. Und das Besondere an diesem alten Mann war, er hatte nur noch einen Wunsch, der ihn so durchs Leben trug. Das war der Wunsch, den Retter der Welt mit eigenen Augen zu sehen. Und Gott hat es ihm durch den Heiligen Geist zugesagt, dass sein Wunsch in Erfüllung gehen wird. Und vom Geist wurde er dann, durch den Heiligen Geist wurde er in den Tempel geleitet, bewegt vom Geist in den Tempel zu gehen. Und dann lesen wir in Lukas 2, 28 bis 32. Da nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Die Freude über Jesus war bei Simeon so groß, dass er in seinem irdischen Leben nichts Größeres mehr erwartet. Er sagt, jetzt lässt du deinen Diener in Frieden sterben. Er sah seinen Retter und den Retter der ganzen Welt vor sich und es gab für ihn keine größere Freude als das. Als letztes, wir würden noch andere Beispiele nehmen können, aber damit will ich es heute belassen, als letztes schauen wir uns noch Hanna an. Ebenfalls im Tempel, ebenfalls eine alte Frau, die Bibel sagt, sie war 84 Jahre alt. Auch sie war eine Wartende. Auch sie wartete auf die Erfüllung der Verheißung. Und sie eilte dann zu Jesus, wo sie ihn im Tempel erblickte. Und von ihr wird auch gesagt, dass sie die ganze Zeit über im Tempel war und fastete und flehte. Täglich blieb sie im Tempel. Sie hat sich dort, kann man sagen, einquartiert und verbrachte ihre ganze Zeit mit Fasten und Beten. Und als sie nun Jesus sah, da wusste sie, dass Gott ihr Flehen erhört hat. Da lesen wir in Lukas 2, 38, auch sie trat jetzt zu Josef und Maria. Voller Dank pries sie Gott. Und zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Ähnlich wie bei den Hirten. Dann hielt sie nichts mehr im Tempel. Dann ging sie raus und dann erzählte sie es allen. Nein, nicht allen in diesem Fall. Sondern sie kannte wohl diejenigen, die so wie sie sehnsüchtig auf diese Erfüllung der Verheißung warteten. Und ihnen überbrachte sie diese Freudenbotschaft. komme zum Punkt 2. Warum löst der Anblick des neugeborenen Jesus so eine Freude aus? Die Frage stellt sich ja. Denn was haben diese Menschen, die wir uns jetzt gerade vorgehalten haben, was haben sie denn gesehen? Kleines Baby, das genauso aussah wie alle anderen kleinen Babys. Da war kein Heiligenschein, wie es abgebildet wird, über dessen Kopf. Es war vor allen Dingen auch noch ein Kind, das irgendwo in einer Krippe lag, so ganz unscheinbar, mit Eltern, die ebenfalls sehr unscheinbar waren. In keinem Palast, nicht von Engeln umgeben, die sichtbar waren. Also irdisch gesehen etwas ganz, ganz Schlichtes, Unbeeindruckendes. Ja, ein Kind, ein kleines Neugeborenes, löst immer Freude aus, ja, in den meisten Fällen zumindest. Aber das, was wir gelesen haben, ist ja schon etwas Außergewöhnliches. Eine überschwängliche Freude, die wir hier bei diesen Menschen gesehen haben. Was haben sie dort gesehen? Was hat ein noch ungeborenes Kind und dessen Mutter gesehen? Dass es hüpft vor Freude im Bauch der Mutter. Was hat die Hirten, die sonst ja eher zu diesen zurückgezogenen Menschen gehörten, dazu bewegt, jetzt auf die Menschen zuzugehen und ihnen diese Freudenbotschaft zu überbringen? Und was hat der alte Simon bei dem Anblick dieses 8 Tage alten Kindes erkannt, dass er den größten Wunsch seines Lebens als erfüllt sah? Oder was hat die alte Witwe Hanna in Jesus gesehen, dass sie ihr Fasten und Flehen als beantwortet sah? Und da schauen wir einfach nochmal genauer hin. Wir bleiben immer noch bei diesen Texten. Und da heißt es ja von den Hirten, sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es kommt ein entscheidender Satz. Nebensatz. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Das wird hier besonders unterstrichen. Also sie durften persönlich erleben, dass Gott seine Verheißung buchstäblich erfüllt. Es war alles so gewesen, wie der Engel es verkündet hatte. Das war das, was sie so fasziniert hatte. Sie hören eine Botschaft, eine Verheißung, sie folgen dem und sie sehen, ganz genau so hat es sich erfüllt. Was hat denn der Engel verkündet? Lukas 2. 11-12. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Am folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Das hat der Engel ihnen verkündet und genau das haben sie dann gesehen. Aber entscheidend ist hier ein kleines Wort, dieses heute. Heute, dieses heute bedeutet, dass sich jetzt eine Verheißung erfüllt hat, die Gott, so, jetzt möchte ich einmal mal so ein bisschen, dass ihr schätzt oder vielleicht weiß es auch jemand, wann hat Gott diese Verheißung gegeben, die sich an diesem heute erfüllt hat? Ich bitte jetzt meine Familie um Schweigen, weil das haben wir schon gestern. Wer bietet wie viel? Adam und Eva wurde die Verheißung gegeben, ja? Und bei Jesus ist dieses heute. Welche Zeit liegt dazwischen? Was hast du gesagt, Andi?
Mehr als 400.
Das ist schon gut. Bitte? 4.000? 4.000 schon gut. Ja, 4.230 Jahre kann man an den Geschlechtsregistern, wenn man das genau verfolgt, kommt man da auf die Zahl. Mit 4.260 Jahren begann Jesus sein Wirken und also 4.230 Jahre. Wenn man sich das mal vorstellt, ja, 4.230 Jahre hat es gedauert, haben die Menschen gewartet, bis diese Verheißung erfüllt wurde, die Adam damals Eva gegeben wurde, nach dem Sündenfall. Und diese Verheißung beinhaltete, es wird ein Retter kommen, der Schlange, also dem Teufel, den Kopf zertreten wird. Der Kopf der Schlange, der steht für die Herrschaft der Sünde über den Menschen. Und diese Herrschaft, die soll nun zum Ende kommen. Und Elisabeth bezeugt ja der Maria in Lukas 1, 45, glückselig oder glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast. Denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Das war kurz vor der Geburt. Und wir sehen hier diesen Glauben, den auch diese Elisabeth hatte. Es wird sich jetzt erfüllen. Jetzt stehen wir kurz davor. Wir sehen also, es kristallisiert sich jetzt schon raus, ja. Was war ein Gegenstand der Freude? Die Erfüllung der Verheißung. Johannes der Täufer freute sich über Jesus schon im Mutterleib und der Grund seiner Freude, den bekennt er später, nämlich in Johannes 1, 29 bis 30. Da bringt er es besonders klar zum Ausdruck, was ihn schon damals im Mutterleib so gefreut hat. Da heißt es, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Johannes sieht Jesus kommen und er sieht diese Verheißung erfüllt, nämlich die Rettung der Welt. Das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Und besonders deutlich ist das Zeugnis von Simeon. Er sagt, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Simeon erwähnt hier zwei entscheidende Gründe, die sich eigentlich dann durch diese ganze Freude der Menschen zieht, die wir uns so vor Augen gehalten haben. Erstens, Gott hat seine Zusage erfüllt. Zweitens, das Heil für alle Völker ist nun da. Auf das viele Propheten, viele Männer Gottes sehnsüchtig Ausschau gehalten haben. Das war auch der Grund, warum Hanna zu allen eilte, die auf die Erfüllung der Verheißung warteten. Ihr Fasten und Flehen war nun von Gott erhört worden, weil wir können davon ausgehen, dieses Fasten und Flehen war darin begründet, weil es in dem ganzen Kontext steht. Sie hat gesehen, wie viele anderen auch, dass es immer weiter bergab ging mit dem Volk Israel. Immer weiter entfernten sie sich von Gott. Sie waren versklavt unter den Römern, versklavt unter der Sünde. Und sie wussten, es kann nur noch eines helfen, dass Gott jetzt endlich seinen Retter schickt. Viele waren vorher da, durch die Gott auch seine Verheißung immer weiter erneuert hat. Ja, denken wir an Abraham, an Mose, an die Propheten. Aber sie haben immer diese Verheißung, die Gott gegeben hat, quasi nur noch einmal aufgefrischt und die Hoffnung noch einmal neu den Menschen gegeben. Aber auch sie konnten eines nicht tun. Sie konnten nicht die Sünden der ganzen Menschheit wegnehmen. Sie konnten immer nur die Menschheit wieder näher zu Gott bringen. Aber sie konnten nicht dieses sündlose Leben führen. Sie waren nicht dieses Opferlamm, das die Sünden der Welt wegnimmt. Wie kommen wir nun zu dieser Freude? Oder ich habe es so genannt, der letzte Punkt. Diese Freude darf auch uns heute bestimmen. Wie kommen wir zu dieser Freude? Genauso wie die Menschen damals. Sie glaubten der Verheißung und warteten auf ihre Erfüllung. Wir wissen ja von Abraham, Mose und von David, von den Propheten, dass sie den Tag der Erfüllung der Verheißung im Glauben entgegenfieberten. Wir können das besonders gut im Hebräerbrief lesen. Sie fieberten diese Erfüllung entgegen. Und diese Verheißung erfüllte sich genau an dem Tag, und das ist wichtig zu wissen, der von Gott dafür bestimmt war. Das finden wir besonders klar ausgedrückt in Galater 4, Vers 4. Da heißt es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen, als die Zeit erfüllt war. Was heißt das? Und das ist auch erstaunlich, wenn wir darüber nachdenken. 4230 Jahre waren nötig, um die Menschheit auf diesen Tag vorzubereiten. Was für eine Langmut, Gnade und Barmherzigkeit unseres Gottes. Wenn wir die Geschichte lesen, wie oft hat sich der Mensch Gott entgegengestellt? Wie oft haben sie ihnen Versprechungen gemacht und haben sie nicht gehalten? Wie oft haben sie gesagt, ja, ja, und am nächsten Tag war alles wieder hinfällig? Gott hat sie nicht aufgegeben, seine Geschöpfe. Bei Noah denkt man erstmal so, ja, okay, jetzt hat Gott die Nase gestrichen voll, jetzt macht er, nein. Er nimmt sich Noah heraus und das heißt, Noah fand Gnade. Und er setzt seine Verheißung durch Noah fort. Und dann sagt er, ich werde die Menschen nicht mehr vertilgen. Weil er sagte, weil sie sündig sind. Und immer wieder schlägt der Mensch Gott ins Gesicht. Und Gott trägt die Menschheit in Geduld. Und ein Schritt nach dem anderen macht er mit uns Menschen und führt uns hin zu dem Punkt, dass die Zeit erfüllt ist. Wir sehen aber auch, einmal auf einer Seite sehen wir diese Geduld und Langmut Gottes, aber wir sehen auch einen souveränen Plan Gottes. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ach nee, da müssen wir noch mal ein Jahr draufsetzen. Dieses Jahr habe ich es nicht hingekriegt, vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht kapieren sie es dann endlich mal. Und nächstes Jahr, ach nee, nee. Und so kommt man dann auf die 4000, nein. So dürfen wir es auch nicht verstehen. Und wir hatten das mit meiner Frau jetzt in der Bibellese zu Hause, dass Matthäus darauf den Wert legt, das zu betonen. Matthäus 1, 17. Da wird der Abschnitt von Abraham, also Abraham wurde diese Verheißung ja erneuert, und den nimmt Matthäus jetzt hier zum Anlass. Und dann heißt es, so sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen. Und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen. Und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Und von Christus bis zu seinem Wiederkommen, nein, steht jetzt nicht 14 Generationen. Aber wir sehen hier, ja, das waren wirklich Abschnitte, die ganz klar geplant waren. Und diese einzelnen Stufe der Heilsgeschichte sehen wir hier von Gott ganz souverän umgesetzt. Alles zu der Zeit, die Gott bestimmt hatte. Und wenn Gott diesen Aufwand nicht gescheut hat, 4230 Jahre an der Menschheit zu arbeiten, bis zu der Erfüllung seiner Verheißung, dann wird er auch die Mühe nicht scheuen, die weiteren Verheißungen genauso auf den Tag zu erfüllen, wie er die Verheißung hier erfüllt hat, an dem Tag Null. Und was ist die größte Verheißung? Ja, die Verheißung, die quasi noch herrlicher ist, als das, was die Hirten und Simeon und Hanna und so weiter dort gesehen haben. Matthäus 28, 20, Da sagt Jesus zu seinen Jüngern und somit auch zu uns, dass er bei uns ist bis zur Vollendung des Zeitalters. Das war eine Verheißung, die Jesus gegeben hatte. Ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Hier sehen wir wieder ein Zeitabschnitt, den Gott geplant hat. Und wenn dieser vollendet ist, dann kommt die Erfüllung dieser größten Verheißung, nämlich dass Jesus wiederkommt. Nicht als ein Kind in einer Krippe, sondern als Bräutigam, der seine Braut, die Gemeinde, zu sich nimmt, um ihr alle Freuden zu schenken, die es gibt. In einer neuen Welt, in der Gerechtigkeit, Liebe, Freude und Frieden ewig bleiben wird. Ist euch aufgefallen, dass in dem Lobpreis der Maria der Punkt der Gerechtigkeit sehr betont wird? Er wird die Reichen erniedrigen, er wird die Armen erhöhen. Das ist das Sehnen von uns Menschen, Gerechtigkeit. Warum? Weil Gott es in uns hineingelegt hat. Weil das, was er uns auch schenken möchte in Jesus Christus, schon hier. Das heißt, das dürfen wir als Kinder Gottes schon hier erleben. Die Rechtfertigung, die Gerechtigkeit. Aber um uns herum ist es noch ungerecht. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird er auch das alles richten. Eine neue Welt voller Gerechtigkeit und voller Freude. Und alles, was wir uns nur vorstellen können, wird uns dort vergönnt sein. Diese Verheißung, die steht noch aus. Und diese Verheißung, dass Jesus wiederkommt, das ist auch interessant, wurde ebenfalls durch einen Engel weitergegeben. Lesen wir es in Apostelgeschichte 1, Verse 10 bis 11. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern vor ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf derselben Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Also wieder durch Engel verkündet, eine Verheißung steht noch aus. Und auf die dürfen wir genauso und sollen wir genauso warten, wie damals der Simeon, die Hanna und mit ihnen diejenigen, die auf das Kommen des Herrn warteten. Wenn die Freude damals bei diesen Menschen schon so groß war, wo sie Jesus erblickten, darf eigentlich heute unsere Freude noch um einiges größer sein. Warum? Simeon, Hanna, Maria, Elisabeth, zu dem Zeitpunkt hatten sie noch nicht erlebt, dass Jesus den Sieg über Tod, Hölle und Teufel errungen hat. Da stand Jesus ja noch bevor. Sie erfassten es aber damals schon im Glauben, das wird jetzt geschehen. Wir dürfen heute zurückblicken und dürfen wissen, es ist geschehen. Jesus hat den Teufel besiegt. Jesus hat die Macht über die Sklaverei der Sünde, über den Teufel gebrochen. Die Macht des Teufels ist gebrochen, der Teufel ist gebunden. Und wir, die wir an Jesus glauben, sind in ihm geborgen. Wir haben seine Gerechtigkeit bekommen. Wir haben Frieden mit Gott. Wir brauchen jetzt nicht mehr in dieser Furcht. Ist euch aufgefallen, wo die Engel der Maria erschienen und auch dem Zacharias und auch den Hirten alle erschraken? Warum? Weil Licht auf Finsternis prallte. Eine Heiligkeit prallt auf ein sündiges Wesen. Und schon damals wurde ihnen immer wieder gesagt, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine große Freude. Heute brauchen wir uns nicht fürchten vor diesem Gott. Warum? Weil Gott uns durch Jesus Christus ansieht als seine Kinder. Wir dürfen jetzt mit ihm in einem vertrauten Verhältnis sein. Wenn das keine Freude auslöst, dann gibt es nichts, was da drüber ist. Dann braucht man nach nichts anderem mehr suchen.
Aber wir dürfen uns darüber freuen. Und darüber hinaus, dass wir wissen dürfen, das Werk, das Gott in uns angefangen hat, ich rede jetzt zu denen, die bezeugen können, dass Jesus ihr Herr und Heiland ist. Das Werk, das er in uns angefangen hat, das wird er zu Ende bringen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er brauchen wird. Damals waren es 4230 Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es noch brauchen wird, bis diese Zeit erfüllt sein wird. Aber sie wird, der Tag wird so kommen, wie auch damals. Und darauf dürfen wir jetzt schon gespannt sein und dürfen uns freuen und dürfen dem Herrn danken, dass er seine Verheißung erfüllt hat, die Voraussetzung war, damit wir in diese neue Welt hineingenommen werden. Und dürfen ihn bitten, Herr Jesus, komme bald, damit seine zweite Verheißung erfüllt wird. So wie die Hanna. Ihr einziger Fokus war, hoffentlich kommt Jesus bald, um das Heil zu bringen. Und in dieser Erwartung dürfen auch wir heute stehen. Und in dieser Erwartung und in dieser Freude dürfen wir auch alle anderen Freuden genießen. Jesus ist die Quelle der Freude. Wenn wir ihn haben, stehen uns auch alle anderen Freuden, die von ihm gegeben sind, offen. Und in dem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten.